Stadium, bevor der rote Riese dann zu einem weißen Zwerg wird. Da hatten wir uns über den Helixnebel unterhalten, warum der Helixnebel heißt. Also in der Tat ist es wohl, dass der so eine helixartige Struktur hat, wenn man da hineinguckt. Und dann habe ich aber durch Zufall dieses Bild gefunden. Das ist auch der Helixnebel, jetzt nicht im optischen, sondern von Spitzer im Infraroten aufgenommen. Und da sieht man jetzt nicht so gut, aber das ist so knallrot in der Mitte und außenrum so mit Filamenten versehen. Die Filamente sieht man auch im optischen. Und hier, das sieht ja wirklich jetzt aus wie ein Auge. Ne? Und irgendwo bei Wikipedia steht auch, das sei das Auge von Sauron. Wenn Sie da mal nachgucken. Und ja, Frage.
Was ist der rote Punkt da weiter außen?
Ja, das ist, ach, weiter außen, ne, das weiß ich nicht, weiter außen. Aber der rote Punkt ist noch interessant. Ja, also das ist ja eine Infrarotaufnahme, das heißt, das Rote ist hauptsächlich Staub. Das heißt, das könnte jetzt hier zum Beispiel auch schon wieder irgendeine protostellare Scheibe sein, wo der Stern in der Staubwolke verborgen ist und deswegen so rot leuchtet. Was hier der Fall ist, dass man da auch hier in diesem roten Bereich jetzt die Staubwolken sehr gut sieht, die um diesen Protostern, ist ja kein Protostern, es ist ja ein alter Stern, ist ja genau andersrum. Aber trotzdem sieht man hier Staubscheiben um diesen weißen Zwerg herum. Und die Erklärung ist, dass der Stern sich hier aufgebläht hat zum roten Riesen, hat die Hüllen abgeworfen und dass natürlich immer noch Kometen da sind aus dem Sonnensystem, was vorher da war. Kometen und Planeten, und die sind ineinander kollidiert und haben eine Staubscheibe generiert. Also die Interpretation ist, dass dieser Kern hier innen drin in der Tat jetzt durch Kollisionen von Kometen stattfindet, die durcheinander gekommen sind, weil jetzt da ein weißer Zwerg draus geworden ist und eine Staubschicht um den weißen Zwerg gebildet haben. Das ist die erste Aufnahme, wo man das wirklich gesehen hat. Vorher hat man das noch nicht gesehen, einfach durch die Kapazitäten, die man im Infraroten hat gegenüber dem normalen sichtbaren Licht. Ja. Sie erinnern sich vielleicht noch an das andere Bild. Im Optischen sieht es ja so aus, der Helixnebel. Ja. Das sieht ja dann schon ein bisschen anders aus. Und da sieht man diese Staubscheibe gar nicht. Aber da sieht man diesen weißen, hellen Fleck, und ich vermute mal, dass das schon der weiße Zwerg ist, den man da sieht.
Was ich interessant finde, ist, dass dieser Auswurf auf dem Bild auf der linken Seite ist, auf der anderen Seite auf der rechten Seite. Wurde das auch
nicht? Ja.
Wenn das ja wahrscheinlich aus zwei verschiedenen Richtungen aufgekommen ist, wundert mich das
einfach. Ich weiß nicht, ob die das Bild gedreht haben. Also normalerweise hat man so eine Orientierung für das Bild. Ja, man könnte jetzt die Sterne im Hintergrund vergleichen. Gute Idee. Also Sie sind der Meinung, das ist gespiegelt.
Gut. Unten rechts auf dem normalen Bild, da sieht man Doppelstern, zwei Sterne sehr nah beieinander, ist auf der einen Seite
richtig.
Zum anderen Bild auf der anderen Seite.
Hier, die hier.
Der Punkt ist der Stern, der rote Punkt an der Seite.
Was? Der rote Punkt an der Seite? Der hier ist.
Der ist der helle Punkt.
Das ist der hier, oder?
Nein,
oben.
Oben.
Der. Tiefer, tiefer, tiefer. Hier. Der hier.
Heiß, heiß.
Okay. Ja, das ist doch ein schönes Spiel. Gut. Das ist der Eskimo. Okay. Wir wollen heute noch ein bisschen weitermachen und fangen mit dem nächsten Abschnitt an, halt, der noch hier drin ist. Und zwar wollte ich Ihnen mal noch ein bisschen was zeigen hier über sogenannte Globular Clusters im Englischen, auf Deutsch Kugelsternhaufen. Das ist ein Bild von einem Kugelsternhaufen. Wenn man normalerweise in den Nachthimmel schaut, dann ist das eine relativ gleichmäßige Ansammlung von Sternen. In der Milchstraße wird es entsprechend mehr. Dann findet man offene Haufen wie die Plejaden, wo also mehrere Sterne sind, aber das ist so, die hängen irgendwie zusammen, aber das ist halt so ein Gebiet. Und Kugelsternhaufen ist was anderes. Kugelsternhaufen sieht man also, dass da auf relativ kleinem Raum, relativ kompakten Raum, also wir reden hier von vielleicht 10 Parsec oder weniger, dass da Tausende von Sternen versammelt sind. Und diese Objekte sind wahrscheinlich die ältesten Objekte, die wir in der Milchstraße haben, wurden wahrscheinlich zuerst gebildet. Woher weiß man das, dass die so ein Alter haben? Gibt es zwei Indizien, einen, den wir dann nächstes Semester genauer diskutieren werden, und einen anderen, den Sie wahrscheinlich schon wissen, aus der Sternentwicklung, ja?
Ja, dass wahrscheinlich die Sterne dort halt allesamt bereits außerhalb der Hauptlinie liegen, wahrscheinlich die meisten auf der Hayashi-Linie. Also dass die schon sehr weit fortgeschritten sind.
Ja, genau. Also man guckt sich jetzt die Sterne an im Hertzsprung-Russell-Diagramm und sieht, da sind schon ein paar Sterne weggetriftet von der Hauptreihe und kann damit das Alter bestimmen. Das wird Thema der Vorlesung heute sein. Das andere ist natürlich, man schaut sich... Noch eine Antwort? Ja. Ja, der Anteil an schweren Elementen, genau. Also das Verhältnis der schweren Elemente, also alles, was schwerer ist als Helium. Und diese Sterne sind besonders metallarm, diese Kugelsternhaufen. Das dritte Interessante ist, man guckt sich weiße Zwerge an und guckt sich die Kühlungskurven von diesen weißen Zwergen an und guckt, wo es aufhört. Und wenn man theoretische Modellierungen macht, dieser Kühlungskurven von weißen Zwergen, dann kann man daraus mit dem Vergleich mit dem Kugelsternhaufen Vorhersagen machen für das Alter des Kugelsternhaufens. Man kann also sehen, wie viele weiße Zwerge sind jetzt schon so weit abgekühlt. Aha, dann muss der Kugelsternhaufen so und so alt sein. Dritte Methode. Werden wir dann im nächsten Semester besprechen, wenn wir im Detail dann die Eigenschaften von weißen Zwergen und Neutronensternen uns anschauen. Es gibt noch einen Kugelsternhaufen. Das hier ist 47 Tucanae. Auch ein schönes Bild vom Kugelsternhaufen. Sie sehen ja sehr schön hier, wie die Sterne so dicht beieinander sind, dass man das schon gar nicht mehr richtig auflösen kann. Ja?
Wie groß ist denn der Abstand zwischen den einzelnen Sternen, also jetzt in dem dicht gepackten Gebiet, der mittlere Abstand?
Ja, gute Frage. Weiß ich jetzt nicht. Man müsste jetzt nochmal gucken, was so... die Abstände sind, ich glaube, die waren, habe ich jetzt hier irgendwas stehen? Nee. Normalerweise sind das so 10 Parsec, schätze ich, oder 100 Parsec und mehrere tausend bis 100.000 Sterne vielleicht. Und dann kann man so Abschätzungen machen. Also
der Gesamtradius ist 100 Parsec.
Ja. Nee, der Abstand der Sterne. Nee, der Kugelsternhaufen selbst hat nur 100 oder 10 Parsec.
Sehr dicht gepackt,
10 bis 100 Parsec, ja. Ich habe es jetzt hier gar nicht stehen. Omega Centauri ist auch ein relativ bekannter. Und für die Hobbyastronomen gibt es natürlich M13 im Sternbild Herkules. Das ist so das Paradebeispiel für einen Kugelsternhaufen. Sie kennen ja das Viereck oben, besonders gut zu sehen im Sommer. Herkules und dann dazwischen zwei Sternen, da ist so ein verschwommener Fleck. Kugelsternhaufen. Sieht man also durch Hobby-Teleskope sieht man den schon. So ein Standardobjekt für Hobbyastronomen. M13. Ein Herkules, ja. So, dann hatten wir uns ja über das Hertzsprung-Russell-Diagramm unterhalten. Und Sie hatten das ja schon gesagt, dass es da so einen Abknickpunkt gibt. Hier können wir also sehr schön die Theorie der Sternentwicklung überprüfen, dass in der Tat jetzt die Sterne nicht mehr auf der Hauptreihe sind. Also die Vorstellung ist halt so, der Kugelsternhaufen ist aus einer Wolke entstanden, also das Jeans-Kriterium war erfüllt. Und dann ist die Zusammensetzung gleich und im Prinzip dann auch das Alter T gleich 0 ist im Prinzip dann auch für die Gaswolke fast gleich. Wir wissen ja, es gibt kleine Unterschiede in der Entstehungsgeschichte. Der protostellare Entwicklung ist für die schweren Sterne ein bisschen schneller als für die leichteren Sterne. Die werden also eher anfangen zu zünden. Aber trotzdem kann man das im Prinzip dann alles zurückverfolgen. Und später brennen die ganzen Sterne ja hauptsächlich hier auf der Hauptreihe. Und die ganzen Sterne hier oben, die schweren Sterne, sind weg, weil da die Brennskala viel, viel kürzer ist als für die unteren Sterne. Das heißt, die werden alle dann gleich hier zur Supernova-Explosion. Die blauen Riesen werden zu roten Riesen. Und dann kommen irgendwie die mittleren Sterne, die werden dann zu planetarischen Nebeln. Und irgendwo hier haben wir den Abknickpunkt. Und aus dem Abknickpunkt und der Theorie der Sternentwicklung aus unseren Computersimulationen kann man dann im Prinzip sofort berechnen, was für ein Alter der Kugelsternhaufen haben muss. Wir reden dann also hier, wenn wir hier unten sind, da sind wir wahrscheinlich irgendwo bei in der Nähe der Sonne. Das heißt, wir reden da irgendwie dann von 10 Milliarden Jahren. Das ist auch so das typische Alter, was man von Kugelsternhaufen kennt. 10, 12, zum Teil 13 Milliarden Jahre alt. Also wirklich die ersten Gebilde, die in der Milchstraße entstanden sind. In dem Rahmen liegen die. Man sieht wunderbar hier den Subgiant Branch hier unten. Wenn also jetzt hier das Wasserstoffschalenbrennen einsetzt, dann geht es hier hoch zum Red Giant Branch. Und hier oben sind ein paar Sterne dann schon, die sind im Asymptotic Giant Branch. Das heißt, wir wissen, die machen hier noch Wasserstoffschalenbrennen. Die sind schon beim Heliumschalenbrennen. Und hier ist der Horizontal Branch, wenn wir halt massive Sterne haben, die also ausgeprägtes Heliumschalenbrennen hier gerade anfangen. Da gibt es ja hier den Umknickpunkt, wenn das Heliumkernbrennen einsetzt und dann hier setzt das Heliumschalenbrennen ein. Und dann gehen wir hier rüber zur Richtung Hayashi-Linie, die irgendwo hier so liegt. Das ist jetzt hier ein Farb-Farb-Diagramm. Im Prinzip braucht man das nicht zu machen. Man könnte auch so jetzt hier direkt die Temperatur auftragen. Aber der Vorteil ist natürlich, dass diese Magnitudine, die wir hier haben, nicht nur die beobachtbare Magnitudine ist, sondern auch ein Maß ist für die absolute Helligkeit, also Groß M. Ja, denn der Abstand ist ja von allen diesen Sternen gleich. Die sitzen alle in diesem Kugelsternhaufen. Das heißt, wir können das Abstandsmodul einmal festlegen oder andersherum, wir können aus der Lage der Hauptreihe, wo die hier liegt, können wir Rückschlüsse ziehen, wie weit weg ist denn dieser Kugelsternhaufen. Je nachdem wird dann die visuelle Helligkeit auf der Erde kleiner sein, je weiter weg der ist. Wir können also das Abstandsmodul bestimmen, indem wir die Hauptreihe anpassen. Hauptreihenanpassung nennt man das. Ja. So, ja, dann gibt es, das ist M3, auch ein bekannter Kugelsternhaufen. Hier gibt es noch eine interessante Gruppe von Sternen, BS heißen die. Also, ja, für die Amerikaner würde dann sofort das einfallen, was eben gerade hier einem Studenten in der ersten Reihe eingefallen ist. Aber ich meine, wir sind ja etwas kultivierter. BS heißt natürlich Blue Straggler. Blue Straggler, also salopp übersetzt sind das so blaue Streuner. Die hinken irgendwie hinterher, also die sollten da gar nicht da sein, nach der Theorie der Sternentwicklung. Trotzdem findet man da also Sterne, und weil die halt im Blauen verschoben sind, ne, die sind hier Richtung Blau unterwegs, nennt man die halt Blue Straggler, blaue Streuner. Aber das können natürlich auch Sterne sein, die ähnlich wie unsere Sonne halt im Gelben strahlen. Das heißt nur, die sind blau verschoben, ne, Blue Stragglers.
Wie sind die da hingekommen?
Ja, da hat man sich lange Zeit gefragt, wie die da hingekommen sind. Und dann hat man erst durch das Hubble Space Teleskop eine Lösung dafür gefunden. Ich nehme das jetzt vorweg. Man hat herausgefunden, dass die sehr schnell rotieren. Und da gibt es also das Szenario, dass die wahrscheinlich Kollisionen gemacht haben. Also dass zwei Sterne miteinander verschmolzen sind. Und dann gab es Massenabwurf. Und dann konnten die länger da bleiben, als sie eigentlich durften. Und konnten sich da stabil halten. Dann rotieren sehr schnell. Und sind deswegen nicht hier rüber gewandert und haben die spätere Entwicklung mitgemacht. So, mein Computer will schon nicht mehr. So, dann kann man das für mehrere Kugelsternhaufen machen. Und das ist dann hier zusammengefasst für mehrere Kugelsternhaufen schematisch. Jetzt halt alles verschoben auf die absolute Magnitudine. Ja? Also das ist wirklich jetzt geschoben auf die Hauptreihe. Wir haben natürlich dann hier eine Hauptreihe in der absoluten Magnitudine, da sind die alle draufgeschoben, entsprechend ihren Abstandsmodul. Und da gibt es welche, die knicken also hier unten schon ab, die sind also dann relativ alt, M67. Dann Presepe, das ist der, Presepe heißt der Schatz, ja? Presepe, der Schatz ist glaube ich im... Ja, ja, das ist ein Kugelsternhaufen oder ein Kugelhaufen, ein Sternhaufen in, ich komme noch drauf. Okay, also auch sehr schön, kann man durch ein Teleskop auch sehr schön beobachten, das ist wunderbar. Ja. Waage, genau, Sternbild Waage ist es, glaube ich. Waage oder, ja, deine Nähe. Dann die Hyaden, Das ist dann auch ein offener Haufen. Dann gibt es ein Coma, gibt es wohl auch einen. M11, M41, die Plejaden, das ist natürlich ein offener Haufen, die Plejaden. Und dann gibt es noch Schieb Persei, ein H Persei. Und da passiert noch etwas Absonderliches, was man auch hier beobachtet. Dass also plötzlich die Sterne irgendwie da aufhören und da wieder anfangen. Hat jemand eine Erklärung dafür? Wieso springen die darüber? Das ist kein Heliumflash.
Waren die eine Zeit lang in einer dunklen Wolke?
Dunkle Wolke? Nee, daran liegt es auch nicht. Nee, wir können es durch die Sternentwicklung, können wir das erklären, das Phänomen. Sie erinnern sich vielleicht, warum es die Hauptreihe überhaupt gibt, warum die Sterne hauptsächlich hier sind. Genau das gleiche ist der Grund auch für den Sprung. Die Idee, also sehen wir die Sterne alle auf der Hauptreihe liegen, wenn wir so einen Schnappschuss machen, eine Momentaufnahme der Verteilung der Sterne um unsere Sonne herum. Das hatten wir ja diskutiert. Warum sehen wir die alle auf der Hauptreihe und nicht quer verteilt? Die, habe ich doch gesagt, die wandern hier entlang und machen rote Riesen und dann hier hinten planetarischen Nebel, da muss doch alles voll sein. Das Diagramm ist aber nicht voll, die sind auf der Hauptreihe. Was war das Argument nochmal? Wir haben es ein paar Mal gesagt, Sie wissen es. Okay. Ja?
Ja, weil das Wasserstoff brennt die längste Lebensdauer.
Genau. Die Sterne brauchen die längste Zeit, um stabiles Wasserstoffbrennen zu machen. Die verbringen die längste Zeit auf dieser Hauptreihe. Sie erinnern sich, dass die Sonne auch so langsam auf dieser Hauptreihe so im Prinzip nach oben gewandert ist im Laufe ihres Alters. Ja, die war früher nicht ganz so hell, nicht ganz so heiß wie heute. Deswegen sind die meisten Sterne hier. Und genau das gleiche Argument ist dann auch die Erklärung für diesen Sprung, den man dann auch nach Herzsprung die Herzsprunglücke nennt oder Gap. Herzsprung Gap, ne, da fehlen plötzlich hier Sterne. Da geht die Entwicklung so rasant schnell, dass wir da gar keinen Stern sehen in diesem Kugelsternhaufen. Ne? Die verbringen die meiste Zeit hier, verbringen relativ viel Zeit da, also sehen wir da relativ viele Sterne. Und dann geht es rasant schnell, dass die hier rübergehen in den roten Riesenast, sich plötzlich aufblähen in einer Zeitskala, die viel, viel kürzer ist als die Zeitskala, die sie hier verbringen oder hier verbringen. Und deswegen sieht man diese Herzsprunglücke oder Herzsprung-Gap. So, ja. So, waren denn noch Fragen zur letzten Vorlesung? Sternentwicklung? Gut, im Prinzip haben wir es ja jetzt nochmal wiederholt. Jetzt gucken wir es also Sternhaufen an. So, und ich hatte ja schon öfters angesprochen, dass man eben Sterne klassifizieren kann nach ihrem Metallgehalt. Und dann gibt es die metallarmen Sterne. Und die nennt man Populations-2-Sterne. Population 2. Also in der Astronomie bedient man sich ja immer diesen römischen Ziffern, also das sind jetzt nicht die Population II, sondern wirklich die Population 2 Sterne. Nachher bei den Supernova-Klassifikationen geht es eh nicht weiter, da heißt dann auch Supernova vom Typ 2, da war dann genauso hingeschrieben. So, metallarme Sterne sind Population 2, metallreiche Sterne das heißt, da reden wir von Z-Werten, so unsere Sonne hat 0,02 zum Beispiel oder Z0,03, das ist dann Population 1 Sterne. Na, hier wäre dann also Z viel, viel kleiner als, was sagen wir denn, 0,01. Na, also wir reden, geht dann bis 10 hoch minus 3, 10 hoch minus 4, das sind so die Z-Werte, die man kennt in unserer Milchstraße. Ja, und Population 2, das sind eben die ältesten Sterne, alten Sterne, das sind alte Sterne. Und das wäre ja unsere Sonne. Die wäre ein Typ für die Population 1. Das ist natürlich auch wieder historisch entstanden. Zuerst hat man sich die Sterne angeschaut um die Sonne herum und hat festgestellt, oder auch in der Scheibe der Milchstraße, hat festgestellt, es müssen mehr Population 1 Sterne haben in diesem Metallgehalt. Hat dann diese andere Klasse von Sternen gefunden, die also eine ganz andere Z-Werte haben und hat die deswegen dann Population 2 Sterne bezeichnet, bevor man das Ganze halt wusste, wie die Sternentwicklung stattfand. Also die ganze Klassifikation ist ja 100 Jahre alt und die Sternentwicklung und das Kernbrennen, das wurde ja erst in den 30er Jahren entdeckt und die ganzen Simulationen der Sternentwicklung dann auf Computern, das hat dann erst in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts angefangen. Das kam ja dann erst viel später. Von daher die Nomenklatur. Und demzufolge heißen dann also Population 3 Sterne, also die, wie soll man dann, metalllose Sterne. Im Prinzip ist da Z gleich 0. Das wären dann die Population 3 Sterne. Und das sind die ersten Sterne nach dem Urknall. Erste Sterne nach Urknall. Und die. Oh ja, danke. Population 3. Ersten Sterne nach Urknall. Ja, ich hätte vielleicht mit Population 1 anfangen sollen. Ja. Also, Population 3 sind die ersten Sterne nach dem Urknall. Z ungefähr 0. Das heißt, die bestehen nur aus Wasserstoff und Helium. Und es stellt sich heraus, dass die dann auch ganz anders sich bilden und auch ganz anders brennen. Wenn ich Metalle drin habe, kann ich immer schneller brennen. Da habe ich immer freie Elektronen von den Metallen. Das geht viel schneller. Auch die Opazität ist dann anders. Ja, also hier bei diesen metalllosen Sternen gibt es also dann Spezialisten, die sich rein dann nur um diese Populations-3-Sterne kümmern. Das ist ein eigenes Problem für sich. Und die haben auch dann Massen, die können bis zu 1000 Sonnenmassen haben, diese metalllosen Sterne, die ersten Sterne, entstanden typischerweise dann so 500 Millionen Jahre nach dem Urknall. Ja?
Dann müssen die eigentlich sehr, sehr kurze Lebensdauer haben, wenn die so groß und schwer sind.
Ja, die haben dann extrem kurze Lebensdauer. Sie können sich kurz überlegen.
Können die immer noch beobachten, diese Sterne?
Also wir,
ich glaube, die schießen eher von den Resten auf die Sterne.
Die Frage ist, ob man die beobachten kann, die Populations-3-Sterne, noch nicht. Also die sind bei zu hohen Z-Werten. Also die sind extrem rot verschoben natürlich, Anfang des Universums. Z-Werte, also jenseits von Z gleich 10 bis 20, in dem Bereich erwartet man also die Populations-3-Sterne zu sehen. Will man dann mit dem Nachfolgeteleskop von Hubble erforschen, mit dem James-Webb-Teleskop, wird man die sehen. Das sieht man jetzt noch nicht. Man sieht halt so Anzeichen dieser sogenannten Reionisationsperiode, 500 Millionen Jahre nach dem Urknall, in der kosmischen Hintergrundstrahlung, aber auch vom Hintergrundrauschen von Spitzer. Die sehen also auch so ein Rauschen schon im Infraroten, was wohl ein Relikt ist auch von diesen Populations-3-Sternen. Werden wir dann besprechen, in der Kosmologie gab es nämlich das dunkle Zeitalter, the Dark Age. Schon mal was von gehört? Können Sie mal gucken. Ja, schon gehört? Gut. Ja. Und das Ende vom Dark Age kam dann durch der Wasserstoff sich wieder gezündet hat in Form der ersten Sterne und der Urgalaxien. Und da sind diese Populations-3-Sterne entstanden. So. Sterne in Sternhaufen. Ach ja, das Erstaunliche ist, diese Sternhaufen oder die Kugelsternhaufen, die sind nicht nur konzentriert auf die Scheibe der Milchstraße, sondern die sind überall. Die bilden so eine richtige Kugel um die Milchstraße herum. Von daher sind die auch irgendwie anders entstanden als die Milchstraße. Die Milchstraße ist wesentlich jünger, die ist vielleicht 8 bis 10 Milliarden Jahre alt, vielleicht maximal 12 Milliarden Jahre alt. Also Sterne in Sternhaufen. Die haben halt die gleiche Zusammensetzung. Gleiche Zusammensetzung. Das findet man in den optischen Spektren. Ne? Gleiche Zusammensetzung. Und es gibt, das haben wir schon gesagt, es gibt zwei große Typen von Sternhaufen. Einmal den offenen Sternhaufen. Offene Sternhaufen oder auch galaktische Sternhaufen, ja, zum Beispiel die Plejaden. Zum Beispiel Plejaden. Plejaden. Und es gibt die Kugelhaufen oder Kugelsternhaufen. Und auf Englisch halt Globular Clusters und das sind dann Open Clusters im Englischen. Kugelsternhaufen. Ja, zum Beispiel M13. M13 in Herkules. Und da findet man hier bei den offenen Sternhaufen, das sind also POP1 Sterne. Also das wird dann auch so abgekürzt, POP1. Und das sind dann hier POP2 Sterne. Also metallärmer, also älter. So, wenn wir also, das hatten wir schon gesehen, wenn wir also jetzt ein HRD, ein Hertzsprung-Russell-Diagramm machen von Kugelsternhaufen, dann wissen wir hier gleicher Abstand. Erde. Das heißt, wir können also eine Hauptreihenanpassung machen. Das heißt, wir verschieben die Hauptreihe auf die bekannte Hauptreihe. Also verschiebe Hauptreihe, verschiebe beobachtete Hauptreihe das vom Kugelsternhaufen auf die bekannte Hauptreihe in unserer näheren Umgebung, beziehungsweise normiert eben auf die 10 Parsec, was ja die absolute Magnitude normiert ist. Auf bekannte, in dem Fall jetzt hier absolute Hauptreihe. Und damit erhalten den Abstand aus dem Abstandsmodul. Aus Abstandsmodul. Das Abstandsmodul war ja nichts anderes, als dass wir klein m haben, die beobachtete Magnitudine oder Leuchtkraft minus der absoluten. Und das war ja dann ein Maß für den Abstand. So, dann das HRD gibt auch jetzt Aufschluss von Kugelsternhaufen über die Entwicklung von Sternen. Aufschluss über Sternentwicklung. Und deswegen diskutieren wir das jetzt in diesem Kapitel schon. Entwicklung. Also Alter der Sterne, beziehungsweise natürlich Alter des Haufens, der Sterne, Haufen aus Abknickpunkt. Der Hauptreihe. Ja, schematisch. Wir haben also hier dann Temperatur, hier die Leuchtkraft, hätten dann also hier die Hauptreihe und die knickt eben hier ab. Und das ist hier genau dieser Abknickpunkt, der uns dann ein Maß gibt für das Alter des Kugelsternhaufens. So, dann hatten wir die Herzsprunglücke auch kennengelernt. Herzsprunglücke. Kann ich hochschieben? Kaum Sterne. Also bei jüngeren Haufen zwischen Hauptreihe und dem roten Riesenast. Und roten Riesen oder roten Überriesen. Und die Erklärung dafür war eben die schnelle Entwicklung vom blauen zum roten Riesen. Vom blauen zum roten Riesen. Vielleicht hier als Ad-Memoir schreibe ich hier noch dazu zum Abknicken. Der Grund ist natürlich hier massive Sterne. Verlassen Hauptreihe schneller. Oder sagen wir eher. Ja, zum Abknickpunkt. Als Ergänzung nochmal. Ist immer ganz gut, man schreibt es auf. Dann kann man es sich besser behalten. So, Herzsprunglücke. Jetzt brauchen wir noch die blauen Streuner. Blue Stragglers. Also, blaue Streuner. Das sind Sterne überhalb des Abknickpunkts. Des Abknickpunkts. Und die sind entstanden durch Verschmelzen von Sternen. Von zwei, und jetzt muss man dazu sagen, zwei leichten Sternen, und die leichten Sterne leben länger. Leichten Sterne. Das heißt, deswegen sind die noch da, obwohl die eigentlich schon weg sein müssten, nach der gängigen Theorie. Und das Hubble Space, also das Hubble Space Telescope, vielleicht mal hin. Hubble Space Telescope. Also Blue Stragglers. Die konnten jetzt Dopplerverschiebung messen von einem Blue Straggler und haben gesehen, der rotiert relativ schnell. Und zwar 75 Mal schneller als die Sonne. als die Sonne. Das heißt, wir hatten ja Perioden bei der Sonne von ein paar Wochen. Und in dem Fall wäre das aus einem halben Tag, rotiert die Sonne da einmal um sich selbst. Also extrem schnell, ne? Das würde man normalerweise nicht erwarten. Deutet darauf hin, dass in der Tat sich zwei Sterne verschmolzen haben. Und bei der Verschmelzung dann eben der entstandene Stern sehr schnell rotiert. Und das sieht man in der Tat in den Doppler-verschobenen Spektrallinien.
Eine Zwischenfrage. Ja? Müssten diese Sterne nicht, pulsieren? Dadurch, dass die ja schnell rotieren, erfährt ja die Masse in der Konvektionszone eine höhere Fliehkraft. Das hatten wir schon mal das Gespräch, also die Idee. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es dadurch zu Fluktuationen kommt.
Der Wappel. Also die Frage ist, ob die auch pulsieren, diese Sterne.
Dann müsste man das doch eigentlich beobachten bei so einer hohen
Stärke. Ja, das weiß ich jetzt nicht, ob man Blue Stragglers pulsieren sieht. Also der Verschmelzungsprozess ist wahrscheinlich wahnsinnig schnell gegenüber den astronomischen Zeitskalen. Und in der Tat könnten da anfangs halt Unregelmäßigkeiten auftreten und es pulsiert und wackelt und ist unregelmäßig. Aber irgendwann wird sich das sphärisch-symmetrisch einrichten und dann dürfte nichts mehr pulsieren. Das besprechen wir jetzt genau im nächsten Kapitel, wo die pulsierenden Sterne liegen. Die liegen nicht da, wo die Blue Straggler normalerweise sind.
Ja? So ein Blue Straggler müsste doch mal ziemlich abgeplattet sein. Mhm. Also bei so einer Fliehkraft würde ich jetzt eigentlich erwarten, dass er
wie die Erde. Also Sie können sich ja die Geschwindigkeit, wie die Erde, können sich die Geschwindigkeit ja mal ausrechnen, mit der das Objekt rotiert. Wie nah man da an der Grenzgeschwindigkeit ist. Es gibt eine Grenzgeschwindigkeit, das ist die Kepler-Rotation oder Kepler-Geschwindigkeit. Dann würde die Geschwindigkeit an der Oberfläche der Lichtgeschwindigkeit entsprechen.
Ja. Ja, aber dann ist es vorbei.
Nee, das wäre auch die Fluchtgeschwindigkeit.
Das ist, was anderes als die Fluchtgeschwindigkeit. Also dann muss natürlich Masse abgeworfen werden. Ja, so schnell kann es sich rotiert, das kommt nicht hinterher. Und dann muss der Stern Masse abschmeißen. Ja, Fragen?
Ich komme nochmal zu einer Frage zum Masse abschmeißen. Wenn sich jetzt zwei Sterne aufeinander, also verschmelzen, dann heißt es ja, die rotieren erstmal lange umeinander und dann fressen die sich gegenseitig auf. Und dabei wird ja jede Menge Material freigesetzt. Eigentlich müsste man auch dieses Material dann in der Umgebung feststellen können. Das
ist bei diesen Blue Stragglers, das dann noch Umgebungsmaterial ist von der abgeschmissenen Hülle.
Das fällt dann wieder rein, aber das dauert ja noch seine gewisse Zeit. Das müsste man beobachten können, zumindest mit Infrarotteleskop.
Gute Idee. Könnt beim Infrarotteleskop gucken, ob da irgendwelche Wolken um die Blue Straggler herum sind, mit Spitzer.
Das würde ja wieder Aufschlüsse darauf geben, wie sich diese Systeme entwickeln.
Ich sehe schon, Sie haben viele Ideen für Bachelorarbeiten. Oder vielleicht auch für das astronomische Seminar, ein Thema Blue Straggler. Ja. Lerne ich auch noch was. Klar. Ja, klar. Es gibt noch vieles zu tun und zu entdecken. So, das war's zu den Kugelsternhaufen. Haben Sie dazu noch Fragen? Ich will ganz kurz noch einmalen, wo die waren, die Blue Straggler. Die waren also hier in dem Gebiet. Es gibt also ein paar Reststerne und das hier sind die Blue Stragglers. Die sitzen hier. Noch Fragen zu Kugelsternhaufen? Also wenn Sie ein Fernglas haben, dann müssen Sie sich mal den Perseus-Cluster angucken. Also der ist einfach klasse. Mit dem Fernglas. Super. Sehr zu empfehlen. Perseus-Cluster. Liegt zwischen Perseus und Andromeda. Das sind so zwei. Normales Fernglas. Ich meine, ein Fernglas hat achtfache Vergrößerung. Und was hatte der gute alte Galileo? Der hatte neunfache Vergrößerung. Also mit dem Fernglas kann man wunderbar Astronomie betreiben. Sie brauchen kein Teleskop zu kaufen erstmal. Nehmen Sie Ihr Teleskop. Oder gucken Sie, ob jemand in der Verwandtschaft, und, nicht Ihr Teleskop, nehmen Sie Ihr Fernglas oder gucken Sie in der Verwandtschaft, ob jemand ein Fernglas hat und gucken Sie einfach mal so, gucken Sie sich da an, wo das Band der Milchstraße zu erahnen ist und halten da mal das Fernglas hin. Da sehen Sie so viele mehr Sterne, ist unglaublich. Dann halten Sie es mal weg von der Milchstraße, das reicht schon.
Im Winter und der Sterne, das ist
Und im Winter ist der Sternenhimmel besonders gut, weil die Luftfeuchtigkeit entsprechend gering ist durch die niedrigen Temperaturen. Aber so warm anziehen, genau. Warm anziehen, viel Kaffee. Genau. Dicken Schlafsack. Ja, das ist. Er muss ja nachts raus. Also. Gut. Aber dass das hier nicht drin steht, wie viel die hier dran?
Da wo ich auf der Schule war, in der Langschule, wir haben eine Sternwarte.
So. Gibt es noch Fragen zu Kugelsternhaufen? Wenn nicht, würde ich vorschlagen, wir machen 5 Minuten Pause und wir fangen dann mit dem nächsten Kapitel an, pulsierende Sterne. Kommen wir also zu einem nächsten Kapitel. Und zwar zu pulsierenden Sternen. Sie kennen sicherlich die berühmteste Klasse von pulsierenden Sternen. Kennen Sie wahrscheinlich sicherlich schon. Die Plejaden pulsieren. Nee, nicht unbedingt. Nee, nee. Haben wir doch
des Öfteren besprochen.
Das nein, Quasar ist was anderes. Pulsar ist auch was anderes.
Hm?
Nein, auch keine Doppelsterne. Die klassischen pulsierenden Sterne sind die klassischen Cepheiden, genau, die Cepheiden. Ja, die klassischen Cepheiden, mit der Hubble den Abstand zu Andromeda bestimmt hat.
Bitte? Hier kommt nichts an, irgendwie.
Also mit den klassischen Cepheiden hat Hubble den Abstand zu Andromeda bestimmt. Und das wollen wir heute so ein bisschen nachgehen, wie er das bestimmt hat. Und uns also diese Klasse von pulsierenden Sternen angucken. Erstmal Beobachtung. Aber von Cepheiden haben Sie schon was gehört, oder? Das brauchen wir dann noch in der Kosmologie. Zur Abstandsbestimmung waren die sehr, sehr wichtig. Werden nach wie vor benutzt. Auch das Hubble Space Telescope benutzt also Cepheiden zur Abstandsbestimmung. Früher kam man da so auf ein paar Megaparsec heraus und Hubble hat dann vor ein paar Jahren einen Rekord aufgestellt und konnte den Abstand bestimmen in der Galaxis bis so, die war glaube ich 100 Megaparsec entfernt durch die hohe Sensitivitäten. Nein, das sind nicht die Standardkerzen. Mit den Standardkerzen kommt man noch weiter. Da kann man dann also bis zum Gigaparsec kann man Abstände bestimmen, mehrere Gigaparsec.
Die großen Fehler?
Die Fehler sind immer so, eine halbe bis so eine Viertel Magnitudine und dann muss man das entsprechend umrechnen, Abstand. So, Beobachtung. Also, erster bekannter pulsierender Stern. Und zwar war das Omikron, wo ist Omikron? Ja, Omikron Ceti, das heißt in dem Sternbild ist das ein Cetus, gell? Omikron Ceti, und der wurde dann auch der wunderbare Stern genannt oder Mira, als ganz besonderer Stern, wunderbar. Und der wurde relativ früh entdeckt, nämlich schon 1595. Das heißt, das war noch vor dem Teleskop, also mit dem bloßen Auge konnte man schon einen Stern sehen, der mal ein bisschen heller wurde und dann ein bisschen dunkler wurde. Und diese Klasse von Sternen, die dahinter steckt, das sind die, die eine lange Periode haben, die langperiodisch veränderlichen. LPVs, die langperiodisch veränderlichen. Langperiodisch veränderlichen. Und damit man das mit bloßem Auge sieht, müssen die natürlich entsprechend leuchtkräftig sein. Das heißt, es sind groß. Wir würden also erwarten, dass das Riesen sind, blaue oder rote Riesen hauptsächlich, und entsprechend nah sind zur Erde. Langperiodisch veränderlichen. So, das war also Omikron Ceti. Und dann, die klassischen, sind dann die, war dann der Stern Delta Cephei, also ein Sternbild Cepheus, der Stern Delta. Und das sagt Ihnen natürlich sofort was. Delta, wenn dann Delta steht, heißt es der vierthellste Stern im Sternbild Cepheus, genau. Das heißt, ein relativ helles Objekt. Von daher eignen sich die Cepheiden auch sehr gut dafür. Ne? Dass sie so hell sind, kann man halt auch gut Abstände bestimmen. Und das war dann 1784, wurde entdeckt, dass Delta Cephei Periode schwankt. Und zwar variierte die Helligkeit innerhalb von ein paar Tagen. Variiert in ungefähr 5 Tagen.
Also innerhalb von 5 Tagen wird er einmal dunkler und einmal heller.
Ja, das ist die Person. Und das sind die klassischen Cepheiden. Klassische Cepheiden deshalb, weil man dann noch andere veränderliche Sterne gefunden hat, die man zum Teil dann irrtümlich dann auch den Cepheiden zugeordnet hat. Und Sie haben das ja vielleicht mitbekommen, dass also Hubble den Abstand zu Andromeda erstmals falsch bestimmt hat. Der lag also ein Faktor 3, glaube ich, daneben. Das lag nicht daran, dass er nicht gut genug beobachtet hat, sondern es lag daran, dass man klassische Cepheiden mit anderen periodischen Sternen vermischt hat. Und deswegen gibt es hier die extra Bezeichnung der klassischen Cepheiden. Klassische Cepheiden. Delta Cephei. LPV, langperiodisch veränderlichen. So, dann hatten wir ja die Spektralklassifikation von Sternen besprochen. Und in dem Zusammenhang wurden natürlich dann auch so periodisch sich ändernde Sterne gefunden und auch klassifiziert. Das heißt, um die Gruppe von Annie Jump Cannon, die ja damals in Harvard diese Klassifikation gemacht hat, der Sternspektren, gab es dann auch eine Dame namens Henrietta Swan Leavitt. Henrietta Swan Leavitt. Und die hat ungefähr 2400 Cepheiden entdeckt. Sie hat sich die Spektren angeguckt mit dem bloßen Auge, hat die also verschiedene Fotoplatten immer miteinander verglichen und damit geguckt, dass die nach Sternen, die ihre Helligkeit irgendwie geändert haben. Das war natürlich extrem mühsam. Aber auf die Art und Weise, einfach mit dem Auge, Platten immer verglichen, konnte die 2400 Cepheiden ausmachen. Und die Periodendauer, die sie da herausgefunden hat, die war so typischerweise ein paar Tage, 1 bis 50 Tage. Also die waren dann 1 bis 50 Tage, waren die Perioden typischerweise.
Das heißt, die hat dann für den einen Tag dann mehrere Bilder einen Tag gemacht?
Ja, ja, klar. Und sie hat noch mehr herausgefunden. Sie hat sich also die Leuchtkraft dieser Sterne angeschaut und die Periode. Und hat eine Relation gefunden zwischen Leuchtkraft und Periode. Zwischen Leuchtkraft und der Periode, der Periodendauer. Hat sie gefunden. Und sie hat das hauptsächlich gemacht für die kleine Magellanische Wolke. Also, und da ist der Abstand natürlich der Cepheiden ungefähr gleich. Von daher konnte man also sehr gut diese Relation machen. Ja, denn man brauchte ja nicht die beobachtbare Helligkeit, sondern die absolute Helligkeit braucht man natürlich. Und wenn man also ein Objekt hat, das war jetzt die kleine Magellanische Wolke, dann funktioniert das. Also aus kleiner Magellanischen Wolke. Und auf Englisch heißt es die Small Magellanic Cloud, SMC. Also ich schreibe das mal auf. Small Magellanic Cloud. SMC. Natürlich gibt es auch die große Magellanische Wolke, das ist dann die Large Magellanic Cloud, die ist dann LMC. Es kann durchaus sein, dass im englischen Jargon das nicht Magellanic, sondern Magellanic ausgesprochen wird, aber Magellan war ja, das waren Portugiese, gell? Ja, also von daher muss das dann so ausgesprochen werden, denke ich, Magellan. Und Sie wissen ja auch, wie diese Namensgebung zustande kam von Magellan. Wo befinden sich diese Magellanischen Wolken? Nein? Nee? Nee, nicht da?
Hm? In der Südhemisphäre.
Ja, auf der Südhalbkugel. Das heißt, die können wir hier gar nicht sehen. Die hat der Aber das würden wir ja sehen. Also die sind hier unten. Das wäre die richtige Richtung gewesen. Irgendwo hier unten sind die. Die sehen wir nicht. Da nicht. Also die sehen wir nicht. Und der Magellan hat ja die Erde umrundet im Schiff und kam natürlich auch über die Südhalbkugel und hat dann von diesen Wolken da berichtet. Ich weiß gar nicht, ich glaube, der hat es doch gar nicht überlebt, gell? Der Magellan. Ja, ja. Aber auf jeden Fall hat er genügend Leute dabei gehabt, die Tagebuch geführt haben und wohl auch Sterne beobachtet haben. Gut, also von daher kommen die Magellanischen Wolken, befinden sich also auf der Südhalbkugel. Und da gab es dann auch Fotoplatten und die hat die Frau Leveth untersucht und hat dort also mehrere Cepheiden gefunden und dort die Periode über die Leuchtkraft aufgetragen. Und da hat sie eben gefunden, schreibe ich noch dazu, die ist 60 Kiloparsec weg, 60 Kiloparsec entfernt. Und hat er eben herausgefunden, also dann kann ich das Ganze natürlich umdrehen. Dann kann ich sagen, wenn ich die Periode weiß, dann weiß ich die absolute Leuchtkraft. Und dann kann ich damit mit dem Abstandsmodul kann ich den Abstand bestimmen. Also, Schlussfolgerung, wenn messe ich die Periode dieser Cepheiden, dann weiß ich, wie weit weg die sind. Ich muss das nur einmal eichen. Wenn ich also einmal durch irgendwas anderes weiß, wie groß der Abstand ist zur kleinen Magellanischen Wolke, dann weiß ich die absolute Helligkeit, dann habe ich diese Periode-Leuchtkraft-Beziehung geeicht und dann kann ich das universell anwenden. Und zwar ist das mittlerweile genau auf plus minus der Delta M ist plus minus ein halbes Magnitud. Ist gleich plus minus 0,5. So genau geht diese Relation. So, das heißt, hier haben wir also eine sehr wichtige Beziehung, die erstmal rein phänomenologisch entdeckt wurde durch die Klassifikation der Sterne, die Periode-Leuchtkraft-Beziehung. Periode-Leuchtkraft-Beziehung. Die sieht folgendermaßen aus. Ich nehme den Logarithmus der Leuchtkraft, geeicht auf die Leuchtkraft der Sonne. Und dann ist die gegeben durch 1,15 mal den Logarithmus der Periode dieser Pulsation normiert auf einen Tag plus 2,47. Ja, damit kann ich also die Leuchtkraft bestimmen des Sterns. Weiß ich die Leuchtkraft, kann ich daraus eben über das Abstandsmodul den Abstand bestimmen. Ja, ist klar, diese Beziehung? Wichtige Beziehung.
Ist das ein großes Pi?
Das soll ein großes P sein, ja.
Nee,
für Periode.
Pi.
Das ist.
Die richtige Buchstabe.
Okay, so es ist einfach ein Pi. Soll ein großes Pi sein, ja. Ein großes Pi. Gut, der nächste Cepheid, also wir müssen das Ganze irgendwie eichen. Das kann man natürlich machen, indem wir jetzt den Abstand irgendwie anders zur großen, zur kleinen Magellanischen Wolke bestimmen. Oder, also wir wissen ja auch, wie wir die Abstände zu den nächsten Sternen bestimmen können. Also wie würden wir anfangen, das zu bestimmen, ja?
Also ich würde über die Blauverschiebung bestimmen.
Über die Blauverschiebung. Nee, da messen wir nur die Geschwindigkeit. Gut, nee, machen wir anders. Also Abstand zu den nächsten Sternen, wie bestimmen wir die, um das zu eichen? Ja?
Über die Leuchtkraftbeziehung.
Welche Leuchtkraftbeziehung? Nee, nicht Leuchtkraftbeziehung. Nee, wir machen das anders. Keine Idee? Wie haben wir denn den Abstand bestimmt zur Alpha Centauri zum Beispiel? Oder über Gravitation.
Über gravitative Effekte im linearen System.
Gravitative Effekte im linearen System. Ist mir viel zu im Bienen ist mir auch viel zu kompliziert. Das verstehe ich überhaupt nicht.
Also, nee.
Ja, da müssen wir aber die absolute Helligkeit kennen. Woher kriegen wir die? Also darüber kriegen wir die, aber wir müssen diese Eichung machen. Also woher kommen diese Zahlen im Prinzip? Ja, das ist meine Frage. Also die muss ja irgendwie geeicht werden. Also ganz zu Anfang müssen wir eine andere Bestimmung haben zur Entfernung von Sternen. Und dann können wir die Cepheiden nehmen. Und dann können wir die dann eichen zum Beispiel für die Standardkerzen. Da könnte man dann die Cepheiden nehmen. Und so weiter. Das ist die kosmologische Abstandsleiter, dass ich halt diesen Abstand erstmal um uns herum bestimme und dann den nächsten Abstand, nächsten Abstand, nächsten Abstand. Wo fangen wir an?
Bei der Sonne.
Okay, ich gebe eine kleine Hilfe. Wie ist denn das Parsec definiert? Okay, also Sie wollen jetzt die Definition vom Parsec nochmal sagen, ja?
Über die Parallaxe.
Über die Parallaxe, genau. Also wir fangen mit der Parallaxe an, dann kriegen wir den Abstand der nächsten Sterne hin. Da kommen wir halt vielleicht ein Kilo Parsec weit. Gell? Wir sind wir irgendwo bei einer Millibogensekunde. Gell? Sind wir dann beim Kilo Parsec? Ist ja genau umgerechnet. Und das kann man gerade noch auflösen mit Hipparchos. Schaffen wir das noch? Und wenn wir weiter, und da müssen wir dann Cepheiden finden. Wenn wir da einen Cepheiden gefunden haben, können wir es damit eichen. So macht man das, ja, zum Beispiel. Und der nächste ist Polaris. Also Eichung über nahe Cepheiden. Und es gibt einen Cepheiden, den kennen Sie alle. Sie wissen wahrscheinlich nicht, dass das ein Cepheid ist. Einer der nächsten Vorschläge, nennen Sie ein paar Sterne, die Sie kennen.
Polarstern.
Der Polarstern, richtig. Bingo, hervorragend, ja. Also der Polaris, also der Polarstern, ist ein Cepheid und der ist 200 Parsec ungefähr weg. Das können wir über Parallaxe machen. Gibt es auch interessante Anekdoten, dass man, als man zum Beispiel das Magnitudinäsystem eichen wollte, hat man auch an Polaris gedacht. Nehmen wir doch Polaris, der ist so schön hell, den sieht jeder da oben auf der Nordhalbkugel, ist doch wunderbar. Und dann haben wir festgestellt, da schwankt die Leuchtkraft, den können wir nicht als Eichung nehmen für das Magnitudinensystem. Ja, also Polaris schwankt auch periodisch in ein paar Tagen hin und her. Wie genau die Periodendauer ist, weiß ich gar nicht. Aber da Sie jetzt den Abstand kennen, Sie können natürlich die Leuchtkraft bestimmen hier auf der Erde und können dann ausrechnen, was für eine Periodendauer der haben muss. Mit der Beziehung da oben. Ja, kann man natürlich machen. So, ja, darüber sind dann auch extragalaktische Distanzen messbar. Über diese Leuchtkraft-Periode-Beziehung. Extragalaktische Distanzen werden damit messbar. Und das war vorher eben nicht der Fall. Ne? Also ein Durchbruch in der beobachtenden Astronomie. Und natürlich einer der Grundpfeiler für die moderne Kosmologie war natürlich diese Bestimmung der extragalaktischen Distanzen. Ja.
Extragalaktische Distanz. Das heißt, ich suche mir ein Zeppelin in einer anderen Galaxie.
Ja.
Das kriege ich hin.
Ja, klar.
Okay. Also einen einzigen Stern in einer ganz anderen Galaxie.
Ja. Ja. Ist natürlich schwierig, irgendwann hört es dann auf, dann braucht man ein entsprechendes auflösendes Teleskop. Also der Hubble hatte damals dieses neue Teleskop auf dem Mount Palomar und damit konnte er die Sterne auflösen in Andromeda und konnte da auch Cepheiden finden. Und hat dann die Periode bestimmt und dann dieses Diagramm aufgetragen, Periode über Leuchtkraft.
Echt, das können wir mit Galaxien machen, die so weit weg sind. Vor allem vor 100 Jahren.
Ja, das waren in den 20er Jahren, also vor 90 Jahren hat er das gemacht. Ne?
Wow. Ja. Deswegen, ja, also die Leute hatten echt kein Facebook. Ja, die haben damals noch wirklich was gemacht, weißt du?
Ja, ja, die haben sich da richtig reingekniet in die Sache. Ja. Da war noch Arbeitsmoral. Ja. Und wie gesagt, das war die erste Bestimmung der Andromeda-Galaxis. Und das war natürlich... wichtig auch für das Verständnis der Aufbau der Milchstraße, denn es gab um 1900, also vor genau 100 Jahren, gab es also einen historischen Disput zwischen zwei Koryphäen der Astronomie damals, wie groß die Milchstraße ist und ob die Nebel, die man da sieht, ob die zu der Milchstraße gehören oder eher außerhalb der Milchstraße sind. Da wusste man noch gar nicht, wie groß die Milchstraße war überhaupt. Da dachte man, es gibt nur diese eine Galaxis und diese anderen Flecken, bis auf Andromeda, das sind irgendwelche Nebel in der Milchstraße, also die gehören zu uns, zur Milchstraße. Und dann musste man erst bessere Teleskope haben, zu sehen, nein, dieses Riesenobjekt, also Andromeda ist ja gigantisch groß im Vergleich. Ne? Wenn man sich diesen Nebel anguckt, das ist größer als ein planetarischer Nebel, das geht ja, also das ist ja ein richtig breiter Streifen. Aber trotzdem brauchen die dann erst bessere Teleskope, um wirklich die einzelnen Sterne auflösen zu können. Und als das hat Hubble geschafft. Damit war klar, das ist eine andere Milchstraße, eine andere Galaxis und mit den Cepheiden konnte er den Abstand bestimmen. Weiß jemand, wie weit weg die ist, Andromeda? Eine Idee?
Ich kenne das in Kilometern. Also Lichtjahre.
In Lichtjahre, ja, okay, Lichtjahre.
31 Milliarden Lichtjahre.
31 Milliarden Lichtjahre. Das ist sehr viel. Das ist verdammt viel. Also, das kann nicht sein. Also unser Universum ist nur 13,7 Milliarden Jahre alt. Also der Abstand ist grenzwertig. Ja. Nee, weiß keiner? Ungefähr?
Oh,
also 2 Millionen Lichtjahre ungefähr. 700 Kiloparsec entfernt. 2 Millionen Lichtjahre. Ja. Dimension unserer Milchstraße ist 100 Kiloparsec im Vergleich dazu. Ne? Gehört zur lokalen Gruppe dazu. Ich hatte Ihnen ja auch gesagt, also das Hubble Space Telescope hat einen Rekord aufgestellt. Die konnten dann mit ihrer Linse oben im All von einer Galaxis, die fast 100 Millionen Lichtjahre weg ist, konnten die dann noch Cepheiden rauspicken und den Abstand bestimmen. Das ist dann die absolute Grenze. Aber ich würde sagen, normalerweise würde man so bei 10 Megaparsec hört es dann auf mit den Cepheiden. 10, 20 Megaparsec. Ja. So, also die Cepheiden, wichtig.
Eine Frage dazu.
Ja?
Der Grund für das Pulsieren ist der Verbrennungsprozess.
Der Grund für das Pulsieren, werden wir besprechen, sind keine Verbrennungsprozesse. Das sind Schwankungen in den Hüllen des Sternes. Werden wir besprechen, wie das funktioniert. Wird Thema sein, ja. So. Und zwar pulsieren diese Cepheiden radial und die Position im Hertzsprung-Russell-Diagramm ist folgendermaßen, dass sämtliche pulsierenden Sterne kann man so in Stabilitätsstreifen zuordnen. Also Position im Hertzsprung-Russell-Diagramm. Also Luminosität über der Temperatur. Wieder doppellogarithmisch aufgetragen. Wir haben also hier unsere Hauptreihe. Hauptreihe. Und dann findet man die Sterne hauptsächlich hier. Es gibt so einen Instabilitätsstreifen hier. Gibt es also hier einen Instabilitätsstreifen. Da findet man die klassischen Cepheiden und andere Sterne die man dann anordnet, je nachdem, wo die sich hier befinden. Gibt es also dann verschiedene Klassen. Je nachdem, wieder nach einem Prototyp, den man gefunden hat, kann man die unterschiedliche klassifizieren. Es gibt dann noch zwei andere kleine Streifen. Da kommen wir dann noch dazu. Da liegen die. Aber wir diskutieren erstmal die hauptsächlichen pulsierenden Sterne und die anderen erwähne ich dann noch kurz. Also auf diesen Instabilitätsstreifen liegen folgende Klassen von pulsierenden Sternen. Klassen von pulsierenden Sternen. So, zum einen haben wir die klassischen Cepheiden, ja, also Delta Cephei. Delta Cephei, klassische Cepheiden. Hatten wir schon besprochen. Periodendauer 1 bis 50 Tage. Also Periodendauer 1 bis 50 Tage. So, dann haben wir V Virginis. Das heißt, die liegen im Stern, also dieser Stern liegt im Sternbild Jungfrau. Und das sind metallarme Cepheiden. Das heißt, die sind älter, mit etwas geringerer Leuchtkraft. Und das war der Grund eben, warum dann die Abstandsbestimmung um Faktor 3 falsch war von Hubble. Die haben also die Periode-Leuchtkraft-Beziehung im Prinzip auf diese W-Virginis-Sterne geeicht. Und er hat aber diese Delta Cephei gemessen und deswegen gab es dann also einen Unterschied. Ein weiterer Grund war dann noch, dass also dass da intergalaktische Extinktion nicht mit berücksichtigt wurde. Und deswegen ging das dann schief. Gut, die Periodendauer von diesen B Virginis ist 2 bis 45 Tage. Dann gibt es die RR Lyrae, also die liegen im Sternbild Leier. Lyrae. Die liegen auf dem Horizontalast. Horizontalaststerne. Aha, Horizontalaststerne, dann wissen wir auch, in welchem Brennstadium die sind. Helium. Helium, die machen gerade Heliumbrennen, genau. Und die müssen natürlich auch massiver sein als zwei Sonnenmassen, ne, damit sie diesen Horizontalast ausbilden. So, dann haben wir noch die Delta. Habe ich da auch die Periode? Ne, die habe ich da gar nicht stehen. Dann haben wir die Delta-Scuti-Sterne.
In welcher Periode?
Ja, die habe ich hier gerade nicht stehen, müsste ich nachgucken. Delta-Scuti, die haben 1 bis 3 Stunden. 3 Stunden. Gut, Delta Scuti, die sind nahe der Hauptreihe. Also die befinden sich hier ganz unten in dem Instabilitätsstreifen. Nahe Hauptreihe. Und die haben auch 1 bis 3 Stunden, habe ich hier. Halt, ich habe, glaube ich, die falschen geguckt. Das gerade 1 bis 24 Stunden haben die anderen hier. Die haben 1 bis 24 Stunden. Entschuldigung, und die haben 1 bis 3 Stunden. 3 Stunden. Schwingen also deutlich schneller.
Das heißt, wir können an einem Abend beobachten, wie die Merkmale heller und weniger.
Genau. Ja. So, dann gibt es noch die. Zu guter Letzt gibt es auch pulsierende weiße Zwerge. Die befinden sich dann hier unten. Ne? Hier unten geht es dann weiter unterhalb. Das sind dann die ZZZT-Sterne. ZZZT. Das sind pulsierende weiße Zwerge. Und die Periodendauer hier liegt im Bereich von 100 bis 1000 Sekunden. Also die schwanken richtig doll hin und her. Gut, zur Vollständigkeit halber gebe ich dann noch andere Streifen an. Es gibt dann noch die Beta-Cephei. Die liegen hier. Und es gibt die LPVs, die ich anfangs angesprochen hatte, mit dem Mira, mit dem besonderen Stern Mira, den man auch mit dem Auge beobachten kann. Das sind die langperiodisch veränderlichen. Wir hatten ja schon diskutiert, dass da dann auch Schwankungen auftreten, nahe der Hayashi-Linie im asymptotischen Riesenast. Und die Perioden sind dann deutlich länger als nur ein paar Tage. Kann dann also Jahre sein.
Ja? Wie geht es, dass weiße Zwerge pulsieren können? Ich meine, die haben ja kein nukleares Brennen mehr. Bei den anderen kann man sich das ja noch vorstellen, dass da irgendwelche Effekte stattfinden, aber was passiert bei weißen Zwergen?
Ja.
Wie sagt man doch, das sind fast quasi Festkörper.
Ja.
Wie können die pulsieren?
Ja. Also die Frage ist, wie es denn sein kann, dass weiße Zwerge pulsieren können? Da gibt es ja gar kein Brennen. Würde ich andersherum argumentieren, also kann nukleares Brennen irgendwie nicht der Grund sein für das Pulsieren. Muss einen anderen Grund haben. Und die schwingen einfach wie eine Glocke, diese Sterne. Und dadurch ändert sich die Leuchtkraft. Also es ändert sich der Radius und dadurch ändert sich die Leuchtkraft. Die schwingen radial hin und her. Das sind irgendwelche Moden, die angeregt werden im Stern und dann schwingen. Das Einfachste, was man sich vorstellen kann... Nee, auch keine Konvektion. Viel einfacher, dass da einfach Schallwellen durchgehen. Also das ist wie eine Glocke. Das sind also Schallwellen, die durch den Stern durchgehen und den schwingen lassen.
Es gibt ist ja auch so, dass es halt nicht Schallwellen sind, sondern Lichtwellen sozusagen.
Bei der Sonne kann man
Schallwellen... Und bei der Schallwelle kann es ja nicht sein, es können ja Licht schwingen.
Das sind richtige seismologische Schallwellen.
Ja, das sind...
Die stehen auch innerhalb der Sonne. Und ich kann mich vorstellen, dass nach einer Explosion... dass nach einer Explosion diese Wellen noch warten, ja, weil der Kern ist ja noch da und dann ist der weiße Zwerg noch da, und dass diese Schwingung noch über Jahre, Millionen weitergeht und dass diese Schwingung auch mal die Sterne auseinander kontrolliert. Das sage ich dann ja nicht nach.
So, die Physik von pulsarenden Sternen. Also, das sind Schallwellen, die durch den Stern durchgehen. Und Schallwellen heißt in dem Fall, das sind Dichteschwankungen. Und durch die Dichteschwankungen dehnt sich der Stern aus und ändert dadurch seine Leuchtkraft und geht wieder zurück. Und durch diese periodische Änderung des Radius ändert sich die Leuchtkraft. Die Leuchtkraft geht ja wie R² mal T hoch 4. Das heißt, ändern wir den Radius, ändert sich die Leuchtkraft. Das ist die Erklärung dieser pulsierenden Sterne. Dann brauchen wir auch kein Brennen erstmal. Aber natürlich muss man sich Gedanken darüber machen, was ist der Mechanismus, der diese Schwingung aufrechterhält. Also da muss irgendwie eine Kraft geben, die das irgendwie nach außen sich bewegen lässt und eine rücktreibende Kraft. Also rücktreibende Kraft ist natürlich die Gravitation, aber irgendeine andere Kraft muss das nach außen drücken. Und zwar so, dass es in Balance ist. Also da müssen wir jetzt irgendeine Schwingungsgleichung aufstellen, aus so irgendeinem physikalischen Prozess, der da drin stattfindet. Das Einfachste sind also, wir nehmen an, es sind Schallwellen durch den Stern. Schallwellen durch den Stern. Mit Radius R und Dichte Rho. Ja, die Idee geht zurück auf Shapley und das Modell wurde dann von Eddington entworfen dazu. Und wir können jetzt natürlich für eine Polytrope können wir sofort eine adiabatische Schallgeschwindigkeit ausrechnen. adiabatische Schallgeschwindigkeit im Medium. Die Schallgeschwindigkeit ist dann nichts anderes als die Ableitung des Druckes. So ist es ja allgemein definiert, Ableitung des Druckes nach der Energiedichte bei konstanter Entropie. Das ist die adiabatisch, heißt ja, Entropie ist konstant. Wir bilden also die Ableitung des Druckes nach der Massendichte, wenn wir die Zustandsgleichung kennen, zum Beispiel eine Polytrope. Adiabatische Schallgeschwindigkeit haben wir eine Polytrope. Setzen wir also ein, P ist gleich K mal Rho hoch Gamma. Bilden die Ableitung. Ja. Und dann kann man hier die Schallgeschwindigkeit ausrechnen. Die Schallgeschwindigkeit wäre in dem Fall dann gerade einfach Gamma mal P durch Rho. Ja, das ist in dem Fall jetzt der Druck, nicht die Periode. Deswegen habe ich auch überall die Periode hier mit Pi bezeichnet, nicht mit P. So. Ja, jetzt brauche ich Platz. Und da erahnen Sie vielleicht schon, dass da jetzt irgendwas auftritt, was proportional ist, 1 über die mittlere Dichte des Mediums. Das erahnt sich hier schon, das sieht man hier nicht. Aber das wird im Nachhinein wird es auch so herauskommen. Und damit kann man dann auch erklären, warum diese Perioden diesen riesigen Bereich hier überspannen und warum diese kleinen Zwerge schneller schwingen können als die ganz großen klassischen Cepheiden. Die Dichte ist der Stichpunkt. Die klassischen Cepheiden, die sind riesig aufgeblähte rote Riesen. Da hatten wir uns überlegt, was für Dichten die haben für Beta-Geuze. Da waren wir auf mehrere Größenordnungen weniger gekommen als Wasser. Also die sind extrem dünn. Das heißt, die Dichte ist klein. Das heißt, irgendwie ist hier die ganze Bewegung langsam. Wenn die Dichte aber jetzt größer wird, andersrum muss ich argumentieren. Also die Dichte ist klein, dann stellt sich heraus, die Periode ist besonders lang. Es geht wie 1 über Wurzel Rho. Und wenn ich jetzt hier einen extrem dichten weißen Zwerg habe, der schwingt also ganz schnell. Und das kann man sich auch anschaulich machen, wenn wir Material haben auf der Erde und uns da eben Schallgeschwindigkeiten von irgendwelchen Elementen anschauen. Dann ist also gerade bei Metallen zum Beispiel, die besonders dicht sind, da ist die Schallgeschwindigkeit höher als irgendwo anders, in anderen Materialien. Und genau diese Beziehung, die werden wir hier herausarbeiten. Aber ich glaube, dazu haben wir leider keine Zeit mehr. Ja, ja, ist ja schon 46, aber dann zeige ich Ihnen vielleicht zum Abschluss nochmal das Hertzsprung-Russell-Diagramm mit den Cepheiden, dass Sie dieses Bild mit nach Hause nehmen können übers Wochenende. Sich hoffentlich noch erinnern dann beim nächsten Mal an dieses Diagramm. So. 2, 1, 0. Zack. So, zum einen möchte ich Ihnen gerne die Periode-Leuchtkraft-Beziehung zeigen anhand von Daten. Sie sehen also die Magnitudine, die ist jetzt im H-Band. Das ist, glaube ich, irgendein Infrarotband, wo man das besonders gut hinbekommt. Über die Periode. Also infrarotes Band ist natürlich auch gut, weil man da eben keine Extinktion hat von Staub. Sie sehen also hier wunderbar diese Geraden. Das ist ja im Prinzip jetzt eine doppellogarithmische Darstellung. Die Magnitudine ist ja der Logarithmus der Leuchtkraft. Logarithmus von der Periodendauer in Tagen. Sie sehen also, passt also wunderbar. Hier ist nochmal ein Korrekturfaktor eingefügt worden. Empirisch Korrekturfaktoren, die man dann einführt, um diese Relation noch schärfer zu machen. Ja, aber das ist Empirie erstmal. Ähnliches werden wir dann auch bei den Standardkerzen wiederfinden. diese Empirie. So, dann das Hertzsprung-Russell-Diagramm mit der Lage der pulsierenden Sterne. Wie Sie sehen, haben wir also hier diesen einen Instabilitätsstreifen, der sich quer durch das Hertzsprung-Russell-Diagramm durchzieht. Hier Delta Scutis, AA Lyrae, dann die Cepheiden, V Virginis ist dann auch hier in diesem Bereich mit drin, hier oben bei den klassischen Cepheiden etwas lichtschwächer. Und dann gibt es halt noch die Sonderklasse der Beta-Cepheiden, das sind aber Exoten, und die langperiodisch veränderlichen wie Mira. Die sehen Sie hier, die sind, wenn wir die Sternentwicklung anschauen, sind die wirklich in dem Bereich, wo die roten Riesen also anfangen, Instabilitäten zu entwickeln. Das sieht man hier, die langperiodisch Variablen. So, sind dazu noch Fragen zu diesem Hertzsprung-Russell-Diagramm, Lage der Cepheiden? Am Mittwoch besprechen wir den Mechanismus, wie die Cepheiden pulsieren, und machen dann noch ein bisschen Helioseismologie. Ja, also dann sind insbesondere die Geophysiker eingeladen. Wir gucken uns also seismologische Untersuchungen der Sonne. Das ist Helioseismologie. Man fängt mittlerweile an, auch Asteroseismologie zu machen. Asteroseismologie heißt dann eben Seismologie von Sternen. Von Sternen, nicht unsere Sonne. Also man macht mittlerweile sogar Seismologie von weißen Zwergen und fängt an, Seismologie von Neutronensternen zu machen. Gut, dazu mehr dann nächste Woche, und ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.